Mehr live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner live. Nur auf UI24TV.
Das UI24TV Wahlbarometer.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum OE24TV Wahlbarometer. Natürlich interessiert uns auch in dieser Woche, wie sieht es aus, wer konnte auf, wer musste absteigen in dieser Woche. Und dazu wie immer Ihre beiden Lieblingskommentatoren, nämlich auf der einen Seite Peter Westenthaler. Schönen guten Abend.
Hallo.
Und auf der anderen Seite Josef Czapp.
Guten Abend.
Ja, wir schauen uns zunächst, wie Sie es gewohnt sind, einmal die Umfrage an und beginnen hier mit der Sonntagsfrage. Wie immer erstellt von der Lazarsfeld Gesellschaft 2000 Personen wurden hier befragt zwischen dem 24. und dem 25. März, also eine brandaktuelle Umfrage, und diese liefert uns folgende Hochrechnung. Die FPÖ, die legt einen Prozentpunkt zu und würde aktuell bei 34 Prozentpunkten halten. Die ÖVP, die legt hingegen nicht zu, verliert einen Prozentpunkt, hält bei 21 Prozent. Die SPÖ verliert ebenso einen Prozent, hält nun bei 20 Prozent. Die NEOS dahinter mit 11 Prozent. Auch hier gibt es ein Minus, ein leichtes Plus hingegen gibt es für die Grünen. Die sind zwar nicht zweistellig, aber halten momentan bei 9%. Alles gleich bei der KPÖ. Die hätten aktuell 2% und andere Parteien hätten einen leichten Aufwind von einem Plus von einem Prozent. Insgesamt sind dies 3%. Von der Sonntagsfrage und der Hochrechnung blicken wir natürlich auch gleich auf die Rohdaten. Auch da sehr interessante Zahlen und die zeigen uns, da gibt es ein leichtes Minus für die FPÖ. Aktuell sind es 29%, ein Minus von 2 Prozentpunkten. Die ÖVP, die hat ein leichtes Plus von auf 14% ist man hier aufgestiegen mit einem Prozentpunkt im Plusbereich. Die SPÖ hingegen mit einem Prozent Minus bei 16%. Die NEOS, die halten bei 9%, plus von 1%. Die Grünen laut Rohdaten mit einem Minus von 1% bei 6%. Bei der KPÖ bleibt alles wie gehabt bei 2%. Und auch der Balken all jener, die keine Angaben machen oder nicht wissen, was da zu sagen ist, der nimmt zu, hält aktuell bei 24 Prozentpunkten. Ja, soweit also unsere Zahlen von der Lazarsfeld-Gesellschaft. Peter Westenthaler, Sie haben jetzt diese aktuellen Zahlen gesehen. Wie würden Sie diese beurteilen?
Naja, die Regierungsparteien, alle drei, vielleicht kann man die so und die Hochrechnung noch einmal einblenden. Das ist eine große Umfrage mit 2000 Befragten. Da sieht man, dass alle drei Regierungsparteien verlieren. Und das wundert mich nicht. Und die Freiheitliche Partei legt wieder zu, weil diese Regierungsparteien unglaubwürdig sind, die Menschen anschwindeln und eine Politik machen, wo einen Tag, nachdem etwas angekündigt wird, ganz was anderes rauskommt. Also wir sehen es jetzt beim Budget. Heute wurde bekannt durch die Wirtschaftsforscher, dass das Defizit eben nicht 3% sein wird, sondern wahrscheinlich 3,3% und nächstes Jahr noch schlimmer, 3,5, 3,6%. Das heißt, wir befinden uns im dritten Jahr mittlerweile der Rezession. Also es ist keine gute Aussicht. Die amtierende Regierung hat uns aber vorige Woche versprochen, sie hat ein Paket geschnürt, dass sie auf 3% Defizit kommt und damit das EU-Defizitverfahren verhindert. Das kommt jetzt nicht. Eine Woche nachdem der sozialistische, teils kommunistische Finanzminister ein Paket geschnürt hat, ist das nichts mehr wert. Also schon verrechnet.
Matterbauer.
Also ähnlich, sie setzen dort nahtlos fort, wo die Vorgängerregierung aufgehört hat, weil die haben uns auch immer geschwindelt beim Budget. Oder wenn man jetzt hernimmt, nur zwei Beispiele, die Mietengeschichte stellt sich als der größte Flop aller Zeiten heraus. Ich werde, ich kündige das noch einmal an, nächste Woche dann am Mittwoch die ersten Beispiele bringen. Bei mir trudeln ein Mietvorschreibungen für den April, die allesamt höher sind als die Mietvorschreibungen für den März. Das bedeutet, Babler hat die Menschen angelogen, die SPÖ hat die Menschen angelogen, denn sie haben ihnen versprochen, die Mieten werden billiger. In Wahrheit werden sie teurer. Und es werden zigtausende Vorschreibungen verschickt, Gott sei Dank nur vor dem Wien-Wahltermin, damit die Menschen wissen, was sie am 27. nicht wählen, nämlich jene, die ihnen falsche Versprechungen machen, SPÖ, Ludwig. Die Mieten steigen. Sie sinken nicht, sie steigen, weil diese Regierung nicht in der Lage war, ein richtiges Gesetz zu machen. Sie haben nämlich das Falsche eingefroren, den Richtwert und nicht die vertraglich vereinbarten Mieten. Und das Zweite ist, in der Asylpolitik sind wir jetzt drauf gekommen, dass das, was uns seit drei Wochen versprochen wird, nämlich ein Stopp des Familiennachzuges nicht stattfindet, sondern dass man einfach nur die Anträge langsamer behandelt und ein paar Monate verschiebt und für das nächste Jahr eine Monsterzuwanderungswelle verursacht damit, weil alle Anträge weiter in Geltung sind. Das heißt, der Familiennachzug findet statt. Und zweitens kann jeder, der sich auf sein Familienleben beruft, laut Menschenrechtskonvention, durch den Familiennachzug trotzdem nach Österreich kommen. Da muss er genommen werden. Das heißt, Dilettantismus bis zum Abwinken, Versprechungen, die nicht eingehalten werden. Die Menschen werden von dieser Regierung für dumm verkauft und das macht dann in Toto -3% für die Regierungsparteien und +1% für die Freiheitliche Partei. Das ist völlig klar. Die Freiheitliche Partei zeigt das alles auf, ist sehr akribisch, zeigt die Gesetze auch her, die nicht funktionieren. Zum Drüberstreuen wird dann noch ein ORF-Gesetz verabschiedet, wo der Parteienproporz, diesmal nicht mit zwei Parteien, Rot und Schwarz, sondern mit drei, Rot, Schwarz und Neos, festgeschrieben und festgezurrt wird, wo der ORF offiziell per Gesetz zum Regierungsfunk erklärt wird. Keine gute Arbeit dieser Regierung und ich habe eigentlich keine Hoffnung, dass sich das verändert, sondern ich habe eine Hoffnung, dass es bald Neuwahlen gibt.
Also Neuwahlhoffnungen, sagt Peter Westenthaler. Dilettantismus hat er auch erwähnt, er hat das Bereich Mieten erwähnt, hat den Bereich der Rezession erwähnt. Sehen Sie das ähnlich?
Nein.
Nein? Haben wir fast gedacht. Warum?
Also ähnlich. Ich habe auch meine Kritikpunkte, das ist überhaupt keine Frage, aber ich sehe das insofern anders, weil das Budgetdefizit ursprünglich mit 6,3 die Politik von Schwarz und Blau war und damit haben die das auch nach Brüssel geschickt, haben diese Annahmen gehabt, wurden mit Zahlen, Daten aus dem Finanzministerium versorgt. Auf diese Daten hat dann auch noch Matterbauer, der neue Finanzminister, der sich immer mehr als ein eher liberaler Wirtschaftsexperte darstellt, muss ich sagen, also Hut ab. Und der hat einfach basierend auf diese Daten von Schwarz-Blau dann noch eine Woche vorher gesagt, hat noch 6,3 und daher werden wir vermeiden, dass es dieses EU-Defizitverfahren gibt. Dann hat sich es herausgestellt und da frage ich mich langsam, wie arbeiten die im Finanzministerium, dass dann plötzlich herauskommt, das ist doppelt so viel, nicht 6, sondern 12 Milliarden. Und, muss man dazu sagen, die Prognostiker in den Wirtschaftsinstituten, das sind die Nächsten, die ich besonders mag, die noch vor der Nationalratswahl Prognosen abgegeben haben, die dann eine Woche später radikal anders waren. Und der damalige Finanzminister Brunner, der hat überhaupt gesagt, alles ist in Ordnung. Ja, für ihn ist alles in Ordnung, weil er dann einen Job kriegt in der EU-Kommission mit über 20.000 Euro brutto, gering versteuert.
Goldenes Verdienstkreuz hat es auch noch gegeben.
Ja, ich frage mich, für wem hat er da gearbeitet, damit er dieses Kreuz bekommen hat. Aber das ist einmal das. Das nächste ist die Miete. Das war der erste Schritt der Mietenreform. Das ist einstimmig im Parlament beschlossen worden. Also wenn jetzt bei der Westenthaler da Kritik gibt, muss er die Blauen mitkritisieren, weil die haben das mitbeschlossen, diesen ersten Schritt. Diesen ersten Schritt haben sie mitbeschlossen. Und jetzt springt der politische auf ins Wasser, aber jetzt kommt der zweite Schritt. Und jetzt wird es sich einmal herausstellen, im zweiten Schritt, ob man das dann wirklich in den Griff kriegt mit Mietenobergrenze und zwar nicht nur Genossenschaft und Gemeindebau und Altbauwohnungen, sondern alle.
Also Neubau.
Alle, auch Neubau. So, das werden wir dann zu bewerten haben, wenn das dann soweit ist. Der Familiennachzug ist meiner Meinung nach etwas, wo man eine Initiative starten müsste, auch auf europäischer Ebene. Das Europarecht ist richtig, das tut es äußerst erschweren. Du hast quasi für Situationen, wo du das nicht mehr handeln kannst, weil einfach der Zuzug so groß ist, dass du dann den Deutschunterricht immer mehr schaffst, weil du dann die Schulen explodieren, da kannst du dann Notfall schreien, ja, das ist ein Rechtsmittel und dann kann man sozusagen wiederum bremsen, den Familiennachzug. Und was dann besser wird, Kontingentierung heißt das in diesem Gesetz, was die da jetzt machen wollen, dann wird das alles besser und handelbarer. Ich bin der Meinung, man müsste schauen, dass einfach weniger kommen nach Österreich und mehr in anderen Ländern, wenn sie schon glauben, sie müssen wandern. Aber man müsste auch schauen, dass man das Geld nicht verschleudert in Milliarden, 800 Milliarden für sinnlose Rüstungskäufe und lieber das Geld verwenden, auch im Kampf.
Aber europaweit natürlich, nicht,
europaweit,
nicht auf Österreich bezogen, dass die zusätzlich müssen.
Ja. Also im Kampf gegen den Klimawandel, man müsste das verwenden, damit man wirtschaftliche Änderungen vornimmt in Ländern wie Afrika, damit die alle nicht mehr nach Europa wollen und auch kommen, sondern dort bleiben. Das ist einmal ja ganz wichtig, das ist die Wurzel letztendlich des Problems. Letzter Punkt ist das ORF-Gesetz. Ehrlich gesagt, was wir damals erkämpft haben, als wir noch Einfluss hatten auf die Gesetzwerdung, die den ORF betroffen hat und dafür, dass dann damals Metternich, Mück und Frau Lindner, die Generaldirektorin, nicht mehr verlängert wurden und Alexander Vrabetz gekommen ist. Man kann den Vrabetz mögen oder nicht mögen. Ich mag ihn, andere mögen ihn nicht. Ja. Aber für die Journalisten war es eine Garantie, dass sie dort wirklich unabhängig und objektiv arbeiten konnte, ohne dass es Repressionen, Unterdrückung oder sonst was gibt. Das ist, ist mir das Wichtigste, ja, dass das garantiert ist.
Ist es das aufgrund dieses Reparatur des Entscheids des VfGH?
Da hätte es den VfGH nicht gegeben, diesen Entscheid, hätte ich gesagt, man soll es lassen, wie es ist. Ja, weil im Prinzip ist es keine grundsätzliche Änderung. Es wird dem VfGH-Urteil entsprechen. Es sind weniger, drei weniger, die von der Regierung bestellt werden. Dafür kommen aus dem Publikumsrat einige. Wir haben jetzt zu meiner Zeit noch, als ich vor allem für Medien auch zuständig war, haben wir ja auch noch direkt Wahlen gehabt der Zuseherinnen und Zuseher damals. Und die haben alle Oppositionelle, damals sozialdemokratische Kandidaten gewählt, dadurch hat es dann eine Mehrheit im Stiftungsrat gegeben und mit der Mehrheit ist dann Alexander Vrabetz gewählt und zum Generaldirektor und ist dann 15 Jahre lang geblieben. Also ich muss ehrlich sagen, diese ORF-Reformgeschichte, wenn das genügt dem Verfassungsgerichtshof, dann werden sie es lassen. Was das für einen Sinn hat, dass man jemanden bestellt und dann ist er 5 Jahre bestellt und das war's dann, das ist etwas, die Regelung verstehe ich nicht ganz. Aber natürlich kann man sagen, bevor dann nicht nach jeder Wahl mit einer neuen Regierung neue Mitglieder dort hineinkommen, was auch interpretiert werden kann, als die Parteien haben Einfluss auf den ORF. Ich kann nur eins sagen, das Entscheidende ist die Emanzipation, Unabhängigkeit und Objektivität der Arbeit derjenigen, die im ORF beschäftigt sind, nämlich der Journalistinnen und Journalisten. Und das ist wichtig. Und bei der Gelegenheit dann Halbsatz noch. Ich bin für ein duales Mediensystem. Ich will haben, dass auch die Privaten unterstützt werden, gefördert werden, dass die Möglichkeiten haben, vor allem auch die österreichische Identität zu wahren. Also beispielsweise Firmen wie das Österreich oder ORF 24, das Österreichische. Und das muss aber der ORF auch machen, weil sonst hat er keine Rechtfertigung dafür, dass er diese von mir immer kritisierte Haushaltsabgabe auch beziehen kann.
Keine Wiederholung von diversen US-Sendungen, die 20 Jahre alt sind, bis 16, 17 Uhr am Nachmittag.
Nein, es gibt Leute, die mögen gerne alte Sendungen. Ich kenne einige.
Ja. Aber ich sehe das nicht so locker wie der Josef Czab. Ich finde es eine Frechheit, wie die SPÖ, und dafür ist der Medienminister, das muss ich mal erst daran gewähnen, Medienminister Babler oder Kunst- und Kulturminister Babler, das ist so ähnlich, wie wenn du an einem Tag Gewitter und Sonnenschein hast miteinander, das geht ja auch nicht wirklich.
Weißt du, dass das manchmal übergibt?
Nein, sehr selten. Also,
gibt es einen Regenbogen?
Das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Und dieser Mann, der von Medienfreiheit schwafelt und Privatsendern sagt, was sie zu senden haben und was nicht. Dieser Mann, der hat jetzt dieses Gesetz des Festschreibens im Gesetz des Parteienproporzes im Stiftungsrat vorgelegt. Die haben sich nicht überlegt, wie kann man Endpartei politisieren, wie kann man den Regierungseinfluss rausbringen. Und der größte Schmäh ist ja zu sagen, die Regierung entsendet jetzt weniger Stiftungsräte. Sie entsendet mehr, lieber Josef. Du musst dir das System anschauen. Weißt du warum? Weil sie aus dem Publikumsrat Publikumsräte in den Stiftungsrat befördern. Und jetzt schaut er aber den Publikumsrat an, wie wird denn der mehrheitlich besetzt? Eben wieder durch die Regierung. Es sitzen jetzt schon in Rechtsanwaltskanzlei der Medienanwälte, die ersten, die schon die nächste Verfassungsbeschwerde schreiben, weil noch immer, auch nach der jetzigen Besetzung, das nicht gegeben ist, was der Verfassungsgerichtshof will, nämlich weniger Einfluss der Regierung. Im Gegenteil, es gibt mehr. Es sind in Summe in Toto, haben Rot und Schwarz 2/3 der Stiftungsräte, dann 3 Neos an Grünen und die stärkste Partei, die vom Wähler zur stärksten Partei gemachten Freiheitlichen, gerade einmal 3. Ich sag's nur. Das ist die Medienfreiheit und die Demokratie Marke Babler. Und jetzt gehen wir nochmal zu den Mieten zurück. Es stimmt übrigens nicht, dass die Freiheitliche Partei dazu gestimmt hat. Das ist falsch, ich habe mich erkundigt. Die Freiheitliche Partei hat aufgedeckt durch den Generalsekretär Schnellitz, dass sich die Regierung, namentlich die Frau Julia Herr, über den Tisch ziehen hat lassen von der ÖVP und zugestimmt hat, dass in dem Gesetz eben nicht die Mieten, die realen, eingefroren werden, sondern nur der Richtwert. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es auf den Richtwert Zuschläge gibt. Lagezuschlag, VPI, alles Mögliche. Und dann passiert sowas, und ich habe das jetzt mitgenommen, ich habe es noch nicht ausgedruckt, weil das mache ich nächste Woche. Diese Vorschreibung passiert dann. Der Stadt Wien, da kriegt einer jetzt, vorgestern, kriegt er die Vorschreibung für den April für seine Wohnung.
Wurde Ihnen zugesendet?
Ja. Ich würde nur bitten, die Zuschauer, bitte nicht mir schicken, weil ich kann es nicht ändern. Schickt es alle. Ich würde wirklich allen empfehlen, jeder, der eine höhere Mietvorschreibung im April bekommt, bitte sofort an den Herrn Babler schicken und ihn fragen, warum er uns angelogen hat und gesagt hat, die Mieten werden billiger. So, ich lese es vor. Der schreibt nämlich in seinem Schreiben und legt es dann bei, kann sie beweisen, die Vorschreibungen. Das nennt Bürgermeister Ludwig also Mietenstopp. Er geht auf den Ludwig los, weil er es ist, der das schreibt, die Stadt Wien. Der hat im März 2025 exakt 514,28 Miete bezahlt. Was hast du im April vorgeschrieben gekriegt? Jetzt kommt's. 670,56 plus 30% in Wahrheit. Also das ist ja alles unfassbar, was sich da abspielt. Das ist ja, und das ist verbrieft und versiegelt, das sind Originalschriftstücke.
Was ist das für eine Wohnung? Genossenschaft?
Das ist eine da von Wiener Wohnen, Stadt Wien. Ja. Ja. Und das kriegen jetzt alle, tausende Mieter kriegen das jetzt. Das wird das Waterloo für den Herrn Ludwig in Wien, der das nicht verhindert, der das abgenickt hat, der schon die letzten 2 Jahre die Mieten 5-mal erhöht hat. Die Mieten sind schon jetzt auf einem Rekordniveau. Und jetzt setzen sie noch eins drauf und erklären uns seit 3 Wochen, Babler und Ludwig, die Mieten werden billiger. Eine glatte Lüge. Eine Lüge, Lüge, Lüge und nochmals Lüge. Das kann man nicht oft genug aufzeigen. Das ist eine Schwindelei, eine Polittrickserei, wie es noch nie gegeben hat. Zigtausende Mieter werden belogen. In ganz Österreich, aber vor allem in Wien, durch die Stadt Wien. Und das ist wirklich unfassbar. Das kann man sich nicht gefallen lassen. Und das werde ich in der nächsten Woche auch noch deutlich machen. Das ist ein Schlag ins Wasser, eine Politik, da kommt das Grausen. Genauso wie bei dieser Asylfrage. Eine glatte Lüge, dass kein Familiennachzug mehr kommt. Natürlich kommt er weiter. Er kommt vielleicht ein bisschen verzögert, dann in einer großen Zuwanderungswelle und er kommt immer dann, wenn sich einer, der den Familiennachzug sich auf die Menschenrechtskonvention beruft und sagt, ich habe das Recht auf Familienleben, kommt er herein. Und wenn das alles nichts nutzt, dann kommt er halt über den normalen Asylweg rein und sagt, ich will Asyl. Jeder, der in Österreich über die Grenze kommt, kriegt Asyl. Wegen dieser Regierung, wegen diesem Wiener Bürgermeister. Der schenkt ihnen dann noch tausende Euro an Steuergeld. Vergoldet sie in Wien dann noch mit Sozialleistungen. Ich muss wirklich sagen, ich bin erstaunt, wie es möglich ist, dass eine Regierung so viel Unwahrheit in so kurzer Zeit zustande bringt. Diese Regierung ist noch schlechter, noch unglaubwürdiger und noch katastrophaler, wie eigentlich die Regierung davor, die schon die schlechtesten waren, die dieses Land schon gegen die Wand gefahren haben. Also ich bin fast erstaunt, daher wundert mich diese neue Umfrage mit -3% für alle 3 Regierungsparteien und +1 für die FPÖ nicht. Und ich denke, dass das ein stabiles Bild ist. Ich meine, man muss sich das aber auf der Zunge zergehen lassen. Die Freiheitliche Partei hat immer mehr als Schwarz-Neos oder Rot-Neos. Also die hat mehr wie 2 Parteien, auch in der Hochrechnung. Und das ist auch gerecht so, weil die Freiheitliche Partei diese Missstände aufzeigt, die Lügerei aufzeigt, die Unglaubwürdigkeit aufzeigt.
Aber irgendein
und
Grund,
Gott sei Dank gibt es jetzt bald Wahlen, wo sich die Menschen in Wien gegen diese Politik wehren können.
Aber irgendeinen Grund muss es doch geben, wenn die Freiheitliche Partei bei der Sonntagsfolge Rotarten -2% hat.
Ja, das geht immer
ÖVP,
bei den Rotarten.
Und die Rotarten, ÖVP +1%. Die Rotarten,
das bei den Rotarten geht es einmal 3 runter, 3 rauf. Das haben wir schon 10-mal, 20-mal erlebt.
Sind die wirkliche Test.
Da kommt immer darauf an, welche Kohorte du
fragst. Nein, der wirkliche Test ist das.
Aber das sind 2000.
Da wird nicht hochgerechnet von dem, der befragt.
Ja, aber die Rohdaten sind um die Hälfte weniger befragt.
Aber bei den Rohdaten, da springt der politische auf ins Wasser. Nein. Und da die FPÖ.
Naja, aber das hat sie auch bei minus 1. Ich will dich noch daran erinnern.
Du sagst, ja, aber minus 2 ist ein bisschen ungewöhnlicher. Und da muss ich sagen.
Die SPÖ hat 16, die ÖVP 14, die ÖVP 29.
Warum genießt du das jetzt nicht schweigend, dass du mal minus 2% hast? Du kannst doch das genießen.
Nein, mir ist das schon
zwider, wenn ich dauernd plus.
Es ist bei den Unterschieden. Seit 3 Jahren musst du Niederlagen da kommentieren.
Ich möchte endlich einmal ein Minus haben.
Jetzt hast du
die FPÖ hat minus 2%. Das minus 2%
hat da niemand. Du hast in allen 4 Charts die SPÖ kein einziges Plus, sondern nur Minus.
Das ist einmal das andere. Das andere ist, du verwechselst immer, wer ist für Asyl zuständig? Wer ist der Innenminister?
Der Wiener Bürgermeister für die Sozialleistungen.
Der Wiener Bürgermeister steht nicht beim
Stadttor. Für die Sozialleistungen.
Hallo. Steht nicht beim Stadttor und sagt, bitte kommt, Leute, kommt. Ja. Sondern es ist der Innenminister, der zuständig ist. Der Innenminister, der uns dauernd prophezeit, jetzt kommen härtere Regeln. Und der fordert, der ist einmal nach Syrien gefahren, weil sie gesagt haben, ich weiß nicht, so beliebt ist er nicht. Da kann er
trotz 15
Syrien.
Millionen.
Daher kann er, ja, das ist, da bin ich, das sind wir wieder einer Meinung, ja. Ja,
und eine Terrorwarnung gab es leider auch in Syrien.
Ja, natürlich. Aber ich meine, dort Geld hinschaufeln im Moment, verstehe ich nicht. Die haben dort tausende Aleviten, also syrische Staatsbürger, aber eines anderen Glaubens, eines islamischen Glaubens, umbraucht. Also ich finde, das ist einfach alles ein Witz. Nein, ich sehe das auch so, dass wir da ganz, ganz Schritte setzen müssen, was diese ganze Zuwanderung, vor allem aus fernen Religionen, aus fernen Kulturen betrifft, das auch zu Integrationsproblemen führt, sprachlichen Problemen führt. Also ein Wertekurs ist zwar gut, aber manchmal, wenn ich mir die einen oder anderen anhöre aus der österreichischen Innenpolitik, bin ich der Meinung, die brauchen auch bald einen Wertekurs. Ja. Also ich hätte es ganz gerne mal ein bisschen einer helfen, dass die diese richtige Werte...
Aber vielleicht eine Nachfrage noch, wenn wir bei dem Thema sind, Familiennachzug. Wie muss das aus Ihrer Sicht noch aus Ihrer Sicht sein, dass das europarechtlich hält, weil wenn das aufgehoben wird, heißt es
ja Initiative starten im Parlament, im Europaparlament, ja nicht nachbeten tut im Europaparlament, was in der Früh gebetet wird in der Kommission, sondern tut eine Initiative starten und schauen, wie man das...
Das dauert Jahre, vergisst
das. Nein, aber es ist...
Das ist ein Salzamt der Europäischen Union, die tun doch nichts.
Begleitend musst du dich kümmern ums Europarecht. Ich sage nicht, dass das der Hauptpunkt ist, aber es ist auch ein Punkt. Und das Zweite ist, und das ist einmal ein echter Fortschritt, dass das überhaupt vorkommt, dass man den Familiennachzug einmal als Problem erkennt und auch Schritte setzt, ja, mit der Kontingentierung, mit dem, dass man wirklich dagegen etwas unternimmt. Ob das dann wirksam ist, ob das dann bis zum Europäischen Gerichtshof kommt, was eine neuerliche Initiative sein kann, die sollen da nicht recht setzen da im Gerichtshof, sondern dass man dann wirklich schaut, ob man da nicht auch Änderungen herbeiführt. Das ist meine Kritik an der Europäischen Union. Die hat noch ein bisschen den Status wie vor 20 Jahren. Es hat sich vieles geändert. Ja. Und da eben meine ich nicht 800 Milliarden beim Fenster rauszuhauen für die Rüstungsindustrie, sondern mal schauen, wie es ein deutscher Innenminister von der CSU schon probiert hat, wirtschaftliche Reformen in afrikanischen Ländern zu initiieren, damit die dort Wertschöpfung gerieren und damit die dort bleiben. Nicht sagen, das sind ja eh die Mittelschicht, die dann so depressiv.
Nein, aber das funktioniert nicht, Josef.
Du musst dran glauben,
dass man die Welt gestalten kann. Wir sitzen jetzt das 8. Jahr da und du sagst, das 8. Jahr, wir müssen auf europäischer Ebene wirken, dass die Zuwanderung
eingedämmt wird. Ja, das ist immer richtig.
Und jetzt musst du ja nach 8 Jahren schon auch so wissen, dass das nicht funktioniert. Nein, es funktioniert.
Was willst du EU auflösen?
Ich sage dir, was funktioniert. Sofort, über Nacht.
Auflösen.
Asylrecht aussetzen. Und weißt du, dass das erste Land ohne großen Aufsehens und mit Zustimmung der Europäischen Union das jetzt gemacht hat, gestern, nämlich Polen. Polen hat das Asylrecht ausgesetzt. Dort kommt überhaupt keiner mehr rein. Schluss. Hast du was gehört in der Europäischen Union? Ui, voll grauslich, die Polen. Das war vereinbart mit der Europäischen Union. So, wieso schafft es die österreichische Bundesregierung nicht, das, was Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei seit Jahren fordern, nämlich einen sofortigen Asylstopp, so wie das die Polen auch machen. Aussetzen des Asylrechts. Passiert den Polen was? Nein. Es kommt nur keiner mehr rein. Und das ist die Lösung. Nicht hoffen auf die EU und dass wir ihnen helfen und dass wir diskutieren.
Nein, das sage ich
nicht diskutieren. Wir müssen was machen. Wir müssen ins Tun kommen. Wir haben zwei Hände zum Arbeiten und nicht nur den Mund zum Reden. Wir müssen was tun und wir müssen das Asylrecht aussetzen. Asylstopp, Festung Österreich. Das bedeutet diese Idee des Asylstopps, die Herbert Kickl für die übrigens gewählt worden ist, bei der Nationalratswahl zur stärksten Partei. Und wenn du sagst, der Ludwig kann nichts für die Zuwanderung, stimmt das einfach nicht. Es ist schon richtig, dass der Innenminister für die Einwanderung zuständig ist. Übrigens bin ich der Meinung, das ist ja vielleicht ein guter Ratschlag für die Freiheitlichen im Parlament, die sollten einmal eine Anfrage einbringen, wie dieses Geld, nämlich 19,3 Millionen Euro, überhaupt nach Syrien kommt. Das würde mich interessieren. Dieses Geschenk, Steuerzahlergeschenk, das die Meinl Reisinger versprochen hat. Vielleicht, wenn man nicht alles täuscht, war das die Reise jetzt von Kana, die abbrechen musste. Wahrscheinlich hat er die Geldkoffer mitgehabt, die er dort verschenkt. Vielleicht, weil über den Zoll und über Schwarzgeldkonten geht das nicht. Vielleicht war das offizielle Steuergeld und leider wollten sie ihm dann überfallen, weil so viel Geld im Koffer war und deswegen muss er wieder heimfahren. Könnte man mit parlamentarischen Anfragen herausbringen. Aber lieber Josef, die Einladung nach Österreich kommender Asylanten, die Grenze überwunden haben, nach Wien zu kommen und 80% kommen nach Wien. Dafür ist Bürgermeister Ludwig und die SPÖ ganz allein und exklusiv zuständig, weil er ihnen quasi Geschenke macht und sie vergoldet. Jetzt frage ich dich, du hast die Einladung, auf zwei Partys zu gehen. Bei der ersten Party weißt du, du kriegst einen leeren Popbecher und bei der zweiten Party weißt du, du kriegst einmal ein Willkommensgetränk, Champagner, eine Torte, Steak und eine Nachspeise, ein schönes Eis mit Schokoladensauce. Jetzt frage ich dich, zu welcher Party würdest du gehen? Zum Popbecher oder zur Champagner, Steak und Schokoladensauce Party?
Das ist eine Frage des Gesundheitszustands.
Naja, da bin, also sei ehrlich. Ich würde zu der Party gehen, wo ich was kriege. Ja, und diese Party findet in Wien für die Asylanten statt. Und deswegen gehen sie nach Wien. Da kriegen sie alles. Ich habe das gestern in der Sendung aufgelistet. 1500 Mindestsicherung, Sozialleistungen gratis, Gesundheitsvorsorge, alles Mögliche. Alles, was die Wiener in Wahrheit nicht kriegen, kriegen sie. Und auf Wiener Kosten, auf Regimentskosten, hat man früher gesagt, unter der Kaiserzeit. Also der Ludwig, das ist der sogenannte Pull, nicht Push, sondern Pull-Faktor. Deswegen kommen die Asylanten nach Wien. Und deswegen kommen auch, es sind nicht alle, aber viele, die ganzen Messerschläge, die ganzen Frauenvergewaltiger, die Banden, die Kriminellen, die kommen halt auch alle her und blöderweise kriegen die auch das alles, von der Mindestsicherung bis zu den sozialen Vorteilen. Und das gefällt mir gar nicht, das gehört Obdraht. Und da ist der Bürgermeister Ludwig schuld und deswegen muss er am 27. April eine am Deckel kriegen vom Wähler, weil da muss er sich vielleicht überlegen, ob er was falsch gemacht hat.
Zur Partyfrage noch eine kurze All-Inclusive-Antwort von Ihnen und dann müssen wir leider schon in die Werbepause.
Ja. Nein, das ist im Prinzip ganz einfach. Schau, er tut sagen, er stellt es so dar, wie wenn nur Asylwerber, Sozialleistungen, Gesundheitsleistungen, die Wiener kriegen das was, kritisieren, was man kritisieren kann, ist diese Gleichschaltung. Ein Asylwerber wird faktisch mit einem, der da schon seit 2000 Jahren in Wien ist, gleichgestellt. Das kann man sehr kritisch darüber nachdenken und auch darüber reden. Das ist das eine. Das zweite ist die Mindestsicherung. Ja, das, manche, die zu wenig verdienen, nehmen auch das in Anspruch. Es sind viele Österreicher, die da sind. Ich bin der Meinung, wer einzahlt ins Sozialsystem, hat auch ein Recht, dass was rauskommt. Aber ich bin, und damit das nicht sticht, was er sagt die ganze Zeit, die Asylverfahren ganz rasch, am besten bei der Grenze, ganz rasch, ja, dann kommt das alles
aussetzen,
nicht.
Asylrecht aussetzen, wie die Polen.
Ich habe gesagt, zwei Jahre Pause, habe ich eh schon gesagt. Ja. Und am besten ist ganz schnelle,
sagt das deinen Genossen.
Ganz schnelle, wir schauen eh ein paar zu, ganz schnell da schauen, dass das erledigt wird und dann gleich versuchen, mit, wahrscheinlich geht es eh nicht anders, mit Verträgen dann Länder zu finden, die die dann auch wieder aufnehmen. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Und ja, ich würde sagen, wenn wir das fair diskutieren, dann ist es am allergescheitersten, weil es sind wahnsinnig viele, Herr Schauf, wahnsinnig viele, die da einen Migrationshintergrund haben in Österreich und natürlich auch in Wien, weil da die meisten Beschäftigungschancen sind. Das sind alles keine Asylwerber. Das sind manche, die das zugesprochen bekommen haben, das Asylrecht, manche, die schutzbedürftig sind, aber kein Asyl haben und auf Zeit da sind. Alles auf Zeit, alles begrenzt auf Zeit. Ja. Und da bin ich der Meinung, da muss man schauen, dass das alles ausschaut und dann das Land verlassen.
Danke mal, soweit die Runde 1. Von den Parteien kommen wir dann in Kürze auch zu den Personen, nämlich zur Kanzlerfrage. Mehr dazu nach einer kurzen Pause.
Fake Kellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Kellner Live. Nur auf OE24TV.
Das OE24TV Wahlbarometer.
Willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer, weiterhin natürlich mit Josef Czapo und mit Peter Westenthaler. Und jetzt blicken wir mit Ihnen natürlich auf eine andere ganz spannende Frage, und zwar die Kanzlerfrage. Auch hier zunächst die Hochrechnung der Lazarsfeld-Gesellschaft. Wieder 2000 Personen wurden befragt zwischen dem 24. und 25. März. Und wir sehen hier ein Minus, ein leichtes Minus, allerdings nur für Herbert Kickl 37%, ein Minus von 1%. Dann auf Platz 2 der Bundeskanzler Christian Stocker mit der ÖVP. Mit einem leichten Plus von 2 Prozentpunkten auf 17%. Dann der dritte Platz geht momentan an Andreas Babler, 15 Prozentpunkte, auch hier ein Minus von 1%. Alles gleich für Beate Meindl-Reisinger und die Neo, sie hält weiterhin bei 14%. Und Werner Kogler, da hat sich auch nichts verändert, der hält hier bei 7%. Wir kommen von der Hochrechnung natürlich auch noch zu den Rohdaten in der Kanzlerfrage. Auch hier sehr interessante Zahlen. Herbert Kickl, der hat hier ein Minus von 4 Prozentpunkten, rutscht hier auf 24% herab, ist aber weiterhin klar und zwar doppelt so stark vor dem Zweitplatzierten. Das ist Christian Stocker von der ÖVP, der hat ein leichtes Plus von 1 Prozentpunkt. Dann auf dem dritten Platz Andreas Babler, hier ist alles gleich geblieben. Beate Meindl-Reisinger gleich auf mit einem Plus von 2% und damit in den Rohdaten zweistellig. Und Werner Kogler verliert leicht, hält jetzt bei 4 Prozentpunkten 1% Minus. Und sehr groß auch die Zahl jener, die sagen, weiß nicht oder habe keine Meinung dazu. Das sind 38% und 2 Prozentpunkte mehr. Ja, jetzt beginnen wir natürlich mit Josef Czap. Wie analysieren Sie diese Kanzlerfrage?
Naja, ich sehe einen Erholungsprozess bei der ÖVP zu meinem tiefsten Bedauern, weil die haben das absolut nicht verdient. Die haben das Schlamassel zu verantworten, angefangen vom Budgetdefizit. Sitzen trotzdem in der Regierung und stellen außerdem nur den Kanzler. Und der gute Herr Stocker, ehemaliger Vizebürgermeister von Wiener Neustadt, hat also da offensichtlich die Perspektive, einen Kanzlerbonus aufzubauen mit plus 2, ja, bei der Hochrechnung. Es ist natürlich alles nicht berühmt, ja, weil die ÖVP hat da, der Stocker 17, Babler 15 und die Meindl-Reisinger völlig unverdient 14, die da mit der Neutralitätsfrage hadert und völlig offen lässt, was ihr Verhältnis überhaupt noch zur Neutralität Österreichs ist, die jetzt ja sottes Minus verdienen. Aber das wird vielleicht noch kommen, wenn sie das noch ein bisschen herumspricht. Aber Außenminister ist halt ein bisschen außerhalb dieser ganzen Konfliktzonen und außer sie organisiert sich das selber, indem sie die Neutralität überhaupt abschaffen will. Aber gut, das
ist einmal ein Aufstand der Österreicher.
Ja, richtig, ja. Und dann haben wir endlich mal ein sottes Minus. Also das ist das eine. Das andere ist natürlich, das schaut ein bisschen nach einer Zeitenwende aus. In Herbert Kickl minus 4%.
37%.
Nein, ich gehe auf die Rotdaten. Bei den Rotdaten, der Herbert Kickl minus 4% und nur mehr 24% in der Kanzlerfrage. Und ich weiß auch warum. Weil wenn jemand sagt, ich will Kanzler werden, und dann sagt er, ich glaube, ich will es da nicht werden, dann gibt es Leute, die halt enttäuscht sind. Ja. Ja. Das sind die 4%, 38%. Sagen, weiß ich nicht. Das ist überhaupt eine wahnsinnig hohe Zahl, muss ich sagen. Die gar kann, da wollen, da habe ich schon das letzte Mal den Scherz gemacht, besser nicht abfragen, die 38%, sonst kommt Czap Westenthaler raus.
Ja.
Also das will ich ja nicht abfragen. Aber die 4%, minus 4, das habe ich da überhaupt noch nie gesehen, dass jemand minus 4 hat.
Okay, das war
und jedenfalls hat er das.
Pablo hat das ständig.
Naja, aber das, du kannst es ja nicht weg.
Warum aus Ihrer Sicht?
Ja, ganz klar. Schau, wenn ich den Anspruch stelle, ich möchte regieren, ich möchte Kanzler sein und dann zucke ich zurück oder ziehe ich zurück, dann werden viele sagen, ja, wozu dann? Ja. Der Lothar Höbelt, der FPÖ-Historiker, hat dann gesagt, na, wozu überhaupt nur FPÖ wählen, weil das nächste Mal war es auch keiner. Der wird wiedergewählt möglicherweise oder auch nicht. Und wenn er wiedergewählt wird, weiß man nicht, ob er nicht sagt, na, wisst ihr was, ich bin nur jung genug, wieder nicht. Ja, lassen wir es im Kochtopf. Also ich finde, das ist, schaut sich damit selber, was mir aber nicht irgendwie ein Mitgefühl entstehen lässt, weil wir sind ja da im Wettbewerb. Aber wenn ich mir die drei dann anschaue bei den Rotdaten, Stocker, Babler, Reisinger. Da ist natürlich extrem viel Luft nach oben, das muss ich auch sagen. Also eine Werbeveranstaltung sind diese drei Daten natürlich auch nicht. Also ich würde es fair machen. Und wieso der Kogler überhaupt noch auf der Liste ist, ist mir ein völliges Rätsel. Ja, aber ich bin gespannt, wer dann von den Grünen kommt. Der wird dann unter der Leiste sein, Kogler minus 4 überhaupt.
Bei anderen wahrscheinlich.
Wenn man den Josef Czap so zuhört, erstens der Neid der Besitzlosen, aber
also.
Du hast ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine Schlagseite in der Analyse, insofern du analysierst mit Freuden etwas, was nicht stattfindet.
Nein, nicht
beim Kickl,
nur
großer Freude. Du wirst dann auch vom Moderator nachgefragt, warum ist das so? Du bewertest den Herrn Stocker, sogar den Herrn Kogler und den Meindl Reisinger, aber du verrotzt uns nicht, und jetzt stelle ich mal die Frage. Wieso wird denn der Herr Babler gerade durchgereicht? Warum verliert er in 3 von 4 diesen Charts, die wir da haben, Prozente? Wieso wurde er von Platz 2 auf Platz 3 durchgereicht?
Soll ich antworten?
Moment, ich stelle meine Frage noch fertig, dann darfst du antworten. Ja. Warum wurde er durchgereicht auf Platz 3? Warum wird er in Kürze auf Platz 4 durchgereicht sein? Wir haben die Meindl Reisinger überholt. Übrigens in der Kanzlerfrage Rohdaten bereits Kopf an Kopf. Das heißt, der Herr Babler wird bald Platz 3 sein, der Parteivorsitzende der SPÖ, Vizekanzler, Minister und Schulabbrecher. Dieser Mann schickt sich an, die SPÖ und sich selbst auf Platz 4 in diesen Umfragen zu führen. Und da hätte ich gerne die Analyse gewusst, weil da sagst du nichts dazu, das lässt aus. Und das darfst du dann in der nächsten Wortmeldung mir analysieren, das kann wissen. Jetzt sage ich dann meine Interpretation der Umfrage. 37% Herbert Kickl, ein Wunschtraum seit 3 Jahren, das ist Josef Czap, dass er irgendein anderer Politiker da mal in die Nähe kommt. Übrigens, ich darf da nur sagen, mit 37% hat Herbert Kickl um 5% mehr wie Stocker und Babler zusammen, die zwei Politdoltens, die Zwergerln da hinten, die in Wahrheit, der eine ist Bundeskanzler, der andere ist Vizekanzler der Republik und liegen miteinander, wenn du das zusammenzählst, 5% hinter dem Kickl. Das heißt, Herbert Kickl ist nach wie vor der gewünschte Kanzler der österreichischen Bevölkerung. Da ändert auch nichts irgendwelche Rohdaten, die jede Woche auf und oben gehen, weil immer die Frage ist, bei der geringeren Anzahl der Befragten von 1000, welche Kohorte erwischt du gerade. Und jetzt noch was. Ich stelle dir das sogar zu, das kann schon mal sein, dass du in den Rohfragen runtergehst. Und jetzt erklärt er, warum das ist, nicht, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Der Herbert Kickl hat sich in der letzten Zeit rar gemacht. Das kann man objektiv, als objektiven Befund feststellen. Was heißt das? Das heißt, es gibt Phasen in der Politik, wo du nicht in jedes Mikrofon einbeißen sollst, sondern wo du auch Konzeptionen entwickelst, Zukunftsvisionen, neue Programme, neue Antworten. Ich glaube, das ist für jeden Politiker gut, einmal ein bisschen sich zurückzunehmen und nicht in den tagesaktuellen Geschäft der Politik in jedes Mikrofon hineinzubeißen, sondern einmal konzeptionell nachzudenken und neue Ideen zu entwickeln. Und diese Phase dürfte der Herbert Kickl jetzt gemacht haben. Ich darf dich aber beruhigen oder vielleicht beunruhigen, ab morgen ist der Herbert Kickl wieder im Ring. Ab morgen gibt es für alle Zuschauer, die kommen wollen, in Wien, Floridsdorf, am Floridsdorfer Bahnhof, am sogenannten Bios-Barschplatz, ab 17 Uhr gibt es eine Rede, wahrscheinlich eine fulminante Rede, von Herbert Kickl, wenn man so will, sein Comeback in die Öffentlichkeit. Und da werden diese Daten, auch in den Rotdaten, ganz rasch wieder hinaufgehen. Es gibt dann in der kommenden und der folgenden darauffolgenden Woche auch einige schon geplante TV-Auftritte. Also das wird stattfinden, und da muss ich dann enttäuschen, dann wird es wieder raufgehen, aber auch in der Kanzlerfrage Rotdaten. Das ist ja peinlich, 11% für einen Babler. Und jetzt sage ich da meine Interpretation zum Babler. Der Mann kann es einfach nicht. Er ist dem Amt nicht gewachsen. Er ist dem intellektuell nicht gewachsen, geistig nicht, ausbildnerisch nicht. Er hat nicht die Fähigkeit, in diesem Land Vizekanzler und Minister zu sein. Alles, was er macht, geht schief. Alles, was er verspricht, hält nicht. Alle Wahlversprechen über Bord geworfen. Nicht ein einziges Wahlversprechen des Herrn Babler vom September wurde im Regierungsprogramm umgesetzt. Die Mietverbilligung stellt sich als kapitalen Bauchfleck heraus, als Mieterhöhung. Die Pensionisten, und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum die SPÖ derzeit runtergeht, die Pensionisten lässt man über die Klinge springen. Die Pensionisten belastet man mit 300 Euro im Schnitt aufgrund der Erhöhung der Krankenkassenbeiträge. Die dürfen das Budgetdefizit zahlen, nämlich in einem höheren Ausmaß als die Banken, die 7 Milliarden Gewinn machen. Die Pensionisten haben keinen Gewinn und werden zur Kasse gebeten von einer sozialdemokratischen Partei, vom Duo Babler-Ludwig, das ja auch gemeinsam in Wien bei der Landtagswahl antritt. Das ist meine Interpretation. Und jetzt hätte ich denen noch gern deine meine Herren, deine Exklusive, warum der Herr Babler jede Woche verliert und durchgereicht wird jetzt auf Platz 4?
Na schau, es ist im Prinzip ganz einfach. Ich bin auch dankbar, dass du mit diese Fragen stößt. Also du behauptest, der Babler kann nicht Kanzler sein, der ist jetzt aktuell Vizekanzler.
Nein, kann er nicht Vizekanzler.
Nein, du sagst, er kann nicht.
Ja. Er kann gar nichts.
Und es mag sein, dass er vielleicht noch nicht so überzeugend ist, dass das zu Plus führt. Das kann so sein, ja. Irgendwo muss es ja einen Grund geben. Überzeugend ist für mich das Wort, mit dem ich das vielleicht interpretieren kann. Ich glaube, dass der Finanzminister Matterbauer mit seiner wirklich sehr guten Auftreten.
Der wird noch kommen. Der wird du tust immer ablenken.
Nein, ich tue nicht ablenken. Der wird noch kommen. Der Finanzminister Matterbauer wird gute Umfragedaten haben, ist ein Experte und ist als Finanzminister einmal in einer der wichtigsten Positionen da drinnen, weil er natürlich mit der Querschnittskompetenz dauernd in Kontakt mit den anderen Regierungsmitgliedern sein muss. Er muss das Sparprogramm interpretieren, er muss es auch managen. Also das ist wirklich ein Hoffnungskompetenzbereich und er wird das wahrscheinlich auch so bringen. Davon bin ich überzeugt. Gut, du sagst, der Babler kann nicht, ich sage, der Kickl will nicht. Was ist der Unterschied?
Die Leute im Umfang sehen das aber komplett
nicht.
Anders.
Nein,
aber
nein,
warum hat Babler...
Es tut mir leid, du wolltest jetzt von mir antworten, jetzt musst du einfach auf die Antwort warten.
Aber warum kannst du nicht einmal den Babler analysieren? Lass einmal den Hauptfeind Kickl weg.
Nein, der war kein Hauptfeind.
Aber diskutieren wir mit dem Babler.
Wenn ich über den Kickl das sage, was du über den Babler sagst, freust du ohnmächtig um.
Nein, wieso? Ich bin ja auf der Seite der Bevölkerung.
Ja.
37% für den Kickl.
Wir treffen uns auf der Seite der Bevölkerung.
Ist der Babler
aber jetzt hast du eine These aufgestellt, da hast du dich aufs Glatteis begeben ein bisschen.
Du willst den Babler nicht.
Das Problem ist, wenn du mich unterbrichst, rede ich noch länger.
Aber du hast
also der hat, du sagst, Kickl macht sich rar und hat ein Minus in den Umfang. Minus
4. Er war medial nicht sehr präsent.
Unterschied, und jetzt machen wir einen Unterschied.
Und der Babler war präsent
und verliert. Jörg Haider damals hat sich auch rar gemacht.
Hör auf mit 20 hat Jahren.
Hat sich auch rar gemacht.
Hör auf mit
und der Jörg Haider hat ein Plus gehabt. Der, je länger der in Amerika
lieber,
seine Studie...
Lieber Josef, wir haben 80% gemacht, junge Zuschauer.
Der hat nicht, Studien
hör auf mit den alten Geschichten.
Der hat Studien... Du bist jetzt nicht der Moderator.
Nein, aber die jungen Leute wollen wissen, warum der Babler abstürzt.
Der hat Studien gemacht in Amerika. Ist sogar, ich habe diese Zeit intensiv studiert.
Der Jörg Haider war nie bei 37.
Hochaktiv. Und der Jörg Haider jedenfalls hat zugelegt, wenn er nicht präsent war, der Kickl baut ab, wenn er nicht präsent
Josef,
ist.
Josef, der Jörg Haider war nie bei 37%, der war bei 8,15%.
Du hast jetzt das Prinzip Hoffnung, ja, weil nämlich du sagen kannst, wenn er ab morgen auftritt, wird es besser. Werden wir sehen, ob es ist.
Ich
behaupte, er hat viele seiner Wähler enttäuscht und viele werden deswegen die FPÖ auch nicht mehr wählen. Aber ich habe ganz was anderes.
Sagen aber die Umfragen
du kommst mit der Hochrechnung. Die Hochrechnung, die Rohdaten sind die Leute, die das genau sagen, was da steht.
Aber nur die Hälfte.
Na warte mal. Moment, nur 38% sagen gar nichts. Ja, die sagen, die wollen überhaupt alle nicht. 38%. Also das wird auch wenn das weiter ansteigt, na super. Aber bei der Kanzlerfrage Hochrechnung, was ist eine Hochrechnung? Hochrechnung ist eine Schätzung der Befrager, der Lazarsfeld-Gesellschaft. Das heißt, die setzen sie und schätzen. So, die Rohdaten ist die Wirklichkeit. Die Hochrechnung ist die Schätzung.
Das
ist die Schätzung und daher ist er in der Schätzung natürlich oben, ja, aber bei den Rohdaten hat er 4% verloren. Jetzt will ich nicht dauernd über den Kickl reden, du zwingst mich
dauernd. Nein, du sollst über Babler reden.
Lass mich in Ruhe mit dem Kickl jetzt einmal.
Du sagst,
ja, beim Babler ist es ganz einfach.
Warum verliert er so viel?
Du hast jetzt eine neue Regierungsmannschaft, das werden wir mal sehen. Das ist interessant, wenn die mal abgefragt werden. Die APA, glaube ich, macht das auch in gewissen
Ordnung. Ja, gibt es immer.
Wie liegen die einzelnen Regierungsmitglieder? Dann wird man dann sehen, ob die Meindl-Reisinger mit dem
Schmäh, 100 Tagen.
Immer wenn es ich wird gerne ins Ausland, ja, mit dem versucht die da über die Runden zu kommen. Die Grünen werden sich neu aufstellen, die sind so unbekannt, die werden Jahre brauchen, bis man weiß, was die wollen und wo die sind. Und beim Babler wird man sehen, wie weit er jetzt mit diesen Kompetenzen, die er in seinem Vizekanzleramt hat, damit umgeht, eine Präsenz in der Öffentlichkeit hat, oder Zustimmung hat oder auch nicht. Jedenfalls ist er
das
nicht,
jeden
er
Tag
ist,
in den Medien
nur Babler. Er ist überzeugend in dem Ausmaß auf 11%. Das ist es. Mehr Analyse kann ich dazu nicht sagen. Oder was willst du sonst damit? Ich bin kein Hellseher. Ja. Er wird daran arbeiten. Aber mein Geheimtipp ist der Finanzminister Matterbauer. So. Das ist mein Geheimtipp.
Also die Antwort ist, er will Babler nicht kommentieren, weil der so schlecht ist.
Ich kommentiere gerade die ganze Zeit.
Der Matterbauer ist nicht der Parteichef der SPÖ. Und deswegen wird er auch nicht abgefragt.
Experte
und aber wir reden hier von den Spitzenkandidaten und Parteichef. als Kanzler, Vizekanzler. Ja, ja. Du hast offenbar nicht das Fach, du hast zwar einiges studiert, bist Doktor, aber Empirie hast du wahrscheinlich nicht studiert, weil dann würdest du wissen, dass bei allen Wahlvergleichen und Wahlergebnissen die Hochrechnung das Entscheidende ist. Du kriegst ja auch nicht,
entscheidend ist der Wähler.
Nein, du kriegst ja auch nicht bei einem Wahlergebnis ein Rohdatenergebnis, sondern du kriegst am Ende, kriegst du das ziemlich genau übrigens bei der Lazarsfeld-Gesellschaft. Da sind wir uns einig. Die Lazarsfeld-Gesellschaft ist jenes Umfrageinstitut in Österreich top und führend, das bei den Hochrechnungen am nähersten beim Wahlergebnis liegt. Daher ist auch die Hochrechnung so bedeutend und da liegt der Herbert Kickl, wenn es da weh tut und was schon immer herkommt, bei 37% und der Herr Babler bei 15%. Und jetzt vergleiche ich das nochmal. Der Herbert Kickl war in den letzten zwei Wochen nicht viel präsent oder fast gar nicht, aus verschiedenen Gründen. Weil es einmal gut ist, dass man sich ein bisschen zurücknimmt aus diesem allgemeinen Trubel. Das heißt nicht, dass die Freiheitliche Partei im Parlament eine hervorragende Arbeit gemacht hat. Das hat sie. Sie hat vieles aufgedeckt. Deswegen gewinnt sie auch in der Umfrage der Parteien und alle anderen Parteien verlieren. Und jetzt kommt es. Der Babler war jeden Tag in den Medien. Er hat Pressestunde gehabt am letzten Sonntag, wo sie heute jeder noch fragt, was er da eine Stunde überhaupt gesagt hat, nämlich nichts. Und alle, die den sehen, greifen sie am Kopf und denken sich, wie kann so jemand in dem Land Vizekanzler werden? Mit so einem beschränkten Horizont, der vielleicht zur Tischkanten da geht, aber nicht weiter. Wie kann so jemand Vizekanzler, Medienminister, Kulturminister, Sport, der arme Sport. Wie kann so jemand dieses Amt bekommen?
Breite Begabung.
Ein Schulabbrecher, der alles in seinem Leben, jeden Bildungsweg abgebrochen hat. Und jetzt ist die Antwort da. Es glaubt ihm niemand. Je öfter Babler auftritt, desto mehr verliert er in den Umfragen. Und ich garantiere dir, wahrscheinlich schon nächste Woche, vielleicht aber erst übernächste Woche, ist er auf Platz 4. Da gibt die Meindl-Reisinger, die gerade das Geld verschenkt ins Ausland, den Blinker raus, mit Zustimmung des Herrn Bablers, Hand in Hand. Hat er das Geld verschenkt? Auch der Herr Babler hat das Geld, das Steuergeld verschenkt und die wird ihm überholen. Völlig klar. Und der Stocker hat ihm jetzt schon überholt, der amtierende Kanzler. Dieser Babler wird das Sorgenkind dieser Regierung werden und vor allem das Sorgenkind der SPÖ. Und ich bin davon überzeugt, nehme ich beim Wort, spätestens am 28. April, weißt du, was da ist? Ein Tag nach der Wiener Wahl, die ist nämlich am 27. April, spätestens dann beginnt es in der SPÖ das Hauen und Stechen und das Reiten der vier SPÖs, die es gibt, gegen den Herrn Babler, weil mit solchen Werten kommst du nicht weiter. Mit solchen Werten führst du die Partei in den Graben. Und ich bin auf der Seite der Bevölkerung, ich sehe diese Stimmung genauso, wie sie da ist. Herbert Kickl, der gewünschte Kanzler, und leider sind alle anderen im Moment ein bisschen zu schwach.
Jetzt sind wir leider schon am Ende, aber eine ganz kurze Frage an Sie beide, weil über den Bundeskanzler haben wir heute noch wenig gesprochen. Wird Christian Stocker noch der Bundeskanzler der Herzen werden in den Umfragen oder eher nicht?
Na, das kann ja gar nicht sein, weil ja er die Verantwortung auch trägt für die Misere, die wir jetzt haben. Er versucht es, das muss man zugestehen, recht geschickt die Menschen für dumm zu verkaufen in seiner ruhigen Art. Irgendwann wird er sagen, ich war bei der vorigen Regierung gar nicht dabei. Ich bin erst auf die Welt gekommen mit der neuen Regierung. Der Herr Stocker war der Generalsekretär, die rechte Hand des Bundeskanzlers Nehammers und der engste Mitarbeiter des Herrn Brunner gemeinsam mit Nehammer. Und dieses Trio, Finanzminister Brunner, Bundeskanzler Nehammer und Generalsekretär Stocker, haben uns das eingebrockt, diesen Schuldenberg und dieses Defizit, das wir alle miteinander jetzt auslöffeln müssen. Und da kommt er nicht weg. Er wird zwar immer schwanken, ein bisschen zwischen 15% und 18%, aber das ist ja für einen Kanzler eine Katastrophe, diese Daten für den Amtierenden. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Mann nicht die ÖVP in etwa 8-9 Monaten in die Nationalratswahl führen wird, der Spitzenkandidat, sondern dass es der Sebastian Kurz sein wird.
Gehen Sie davon auch aus, bitte auch um eine kurze Antwort.
Nein, ich finde, die 11% des Andreas Babler, das ist die Überzeugungskraft, die er momentan hat und das ist das Ergebnis in den Rohdaten. Die Rohdaten, der Wahlabend sind die Rohdaten.
Ja. Genau dort. Da gibt es die Tabelle nicht.
Der Wahlabend sind die Rohdaten. Und am Wahlabend kannst du dann genau sehen, wie Wählerinnen und Wähler dann endgültig entschieden haben. Und da sind die Rohdaten, wie heute sein würde. Und zwar ohne jede Interpretation und Schätzung.
Das ist schon wahr.
Das weißt du ganz genau. Warte, ich muss ja weiterreden.
Wir reden nicht über die Kanzlerfrage.
Dann kriege ich wieder E-Mails, warum ich
das zuhöre,
was du mir da unterbricht.
Ich werde dann.
Ich muss dann noch also arbeiten, nehmen wir aus.
Sind wir in der Nachspielzeit? Ja. Eine ganz kurze Replik.
Ja, aber schon fertig, ne? Schau, beim Stocker, ich muss aufpassen, nicht zum Lachen anfangen, wenn du mich so ausschaust. Beim Stocker ist Folgendes: Der ist 12%. Schau, der Vizebürgermeister von Wiener Neustadt hat sich verirrt ins Generalsekretariat der ÖVP und ist jetzt plötzlich Kanzler. Das ist ein ganz interessanter Karrieresprünge, die er da gemacht hat. Und jetzt versucht er zu rechtfertigen, dass er zu Recht dort ist. Sein Image, das ihm die Berater gerade umhängen, ist, er ist der Bulle vom Ballhausplatz. Ja, so muss er auftreten, räumt alle Hindernisse weg, er ist sozusagen, hat den Kickel über den Tisch gezogen, ja, und lauter so Sachen. Und jetzt ist er dran und will halt diese Dreierregierung da machen. Ich will über den nichts Schlechtes sagen, außer er macht was Schlechtes. Ja. Ich kenne ihn zu wenig. Ich bin kein Wähler gewesen in Wiener Neustadt, wo er als Vizebürgermeister realisiert hat. Übrigens war ich auch nicht in Dreiskirchen-Wähler, also ich bin da sozusagen in Wien. Aber im Endeffekt muss ich sagen...
Ein Herr Neuser.
Ein Herr Neuser, ja. Genau. Und in Herr Neus, das ist halt noch... Da ist die Welt noch in Ordnung.
Die Welt in Ordnung, Peter Westenthaler.
Nein, ich muss das jetzt korrigieren, weil er liegt da doppelt daneben. Schön, der will uns jetzt erklären, der Josef Czab, weil es ihm gerade so reinpasst, dass... Die Kanzlerfrage Rohdaten ist das Wahlergebnis bei der Nationalen. So hat er jetzt wortwörtlich gesagt. Ja. Da liegst du doppelt daneben. Erstens
haben Rohdaten sind immer das Wahlergebnis.
Ich hab dir Ausrede.
Ja, klar.
Erstens ist die Kanzlerfrage, gibt es in Österreich nicht, weil der Kanzler nicht gewählt wird. Und ich jetzt sage ich da was, zu meinem Bedauern, weil wenn der Kanzler direkt gewählt wird, war es schon der Kickl.
Ja? Ich bin mir nicht sicher.
Ja. Aber da bist du mal das erste Mal daneben, weil es zählt nicht die Kanzlerfrage, sondern leider die Parteien, die Listenfragen von zuvor.
Das sind die Rohdaten.
Und auch da, und wenn du da sagst, das sind die Rohdaten, wenn das Nationalratswahlergebnis die Rohdaten waren, dann würde ich das sofort kaufen. Weil da steht es 29, 14, 16. Ja. Ich gratuliere. Wenn das nächste Nationalratswahlergebnis ist, Josef, ich nehme das sofort. Ja. Es ist es aber nicht, weil immer die Hochrechnung des Wahlergebnisses ist, das Näherste. Und nicht die Rohdaten. Und jetzt haben wir uns einig, zweimal daneben gelegen. Kanzlerfrage gibt es gar nicht, weil der Kanzler nicht gewählt wird. Leider, das war der Kickl schon Kanzler. Und wir sprechen ja, wenn wir in der Nähe eines Nationalratswahlergebnisses sein wollen, von der Hochrechnung der Parteien. So, das wurde dann richtig gestellt, weil es ist nicht so einfach, wenn man da die Daten durcheinander bringt.
Mir geht es nur darum, Rohdaten an sich sind der Wahlabend. Ja. Und das betrifft natürlich die Parteien,
warum?
Weil ja Parteien auch...
Aber warum soll das der Wahlabend
sein? Nein, aber schau, ich sage dir was, weil du das immer bewertest. Wenn du das so weitermachst, werden sie dich bald als Quizmaster abwerben von ihrer anderen Sende anstalt.
Ich schaue mir das verdammt gut an.
Ja, ich schaue mir das auch gut an. Ich werde so viele Wahlkämpfe zu organisieren.
Ich würde mir nie erlauben, die Kanzlerfrage mit der Parteifrage zu verwechseln. Das ist... Wenn es besser wäre für die
aber wir wissen, besser. Nein, wir wissen aber, dass derjenige, der zum Kanzler kandidiert, natürlich entweder die Partei mitzieht oder die Partei nicht mitzieht.
Wie und wie es nicht mitzieht, lernst du seit Jahren von Herrn Babler, der die Partei runterzieht.
Das ist ich ein gutes gesagt, Beispiel. Seine Überzeugungskraft zieht 11%. Ja.
Wir ziehen jetzt auf alle Fälle auch weiter und zwar leider schon in die Werbepause. Die Sendung geht zu Ende. Das war das Wahlbarometer. Vielen Dank an Josef Czab und an Peter Westenthaler. Und bei uns geht es gleich spannend weiter.